Zucker und Fette verändern unser Gehirn und programmieren uns quasi um. Zumindest so ein bisschen. Das klingt so ein bisschen spooky, aber tatsächlich ist dieses Phänomen durch eine aktuelle Studie des Max-Planck-Instituts belegt. Denn, Alex, die Lust auf eher ungesundes Essen, die wir, glaube ich, irgendwie alle so ein bisschen kennen, kann eine Menge in uns anrichten, vor allen Dingen auch im Kopf.
Ja, Thorsten, definitiv, denn es ist wie so eine Art Droge. Das heißt, unser Gehirn ist immer auf der Suche nach der nächsten Droge in dem Sinne. Und Fett und Zucker sind natürlich prädestiniert dafür. Aber ich glaube, das, was super spannend ist, ist halt wirklich das, was du gerade eben angesprochen hast, was das mit unserem Körper macht und wie es unseren Körper anfängt, neu zu programmieren, wie so ein neuer Code, der in uns eingepflanzt wird. Und das ist ein super spannendes Thema.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in Kooperation mit dem Klinikum Niederrhein, wo Gesundheit und Fürsorge an erster Stelle stehen. Das Klinikum bietet eine erstklassige medizinische Versorgung in einer herzlichen und vertrauensvollen Atmosphäre. Mit modernster Technologie und einem hochqualifizierten Team von Ärzten und Pflegekräften ist das Klinikum Niederrhein rund um die Uhr für seine Patienten da. Es setzt auf innovative Behandlungsmethoden und ist stets am Puls der Zeit. Der Fokus liegt auf einer ganzheitlichen Betreuung, bei der die individuellen Bedürfnisse der Patienten berücksichtigt werden. Egal ob Routineuntersuchungen oder eine Operation bzw. Rehabilitation. Das Klinikum bietet eine breite Palette an Fachgebieten und modernen Einrichtungen. Das Ziel, die Gesundheit zu fördern und die Patienten auf ihrem Weg zur Genesung zu begleiten. Mehr Infos zum Klinikum Niederrhein gibt es über den Link in den Shownotes zu dieser Episode.
Hören, was gesund macht. Morgens nach dem Aufstehen, auf dem Weg zur Arbeit oder abends entspannt auf dem Sofa. Bei Gesund gefragt gibt es die besten Tipps für deine Gesundheit. Einfach und effektiv für deinen Alltag.
Ich habe eben die aktuelle Studie des Max-Planck-Instituts angesprochen. Es geht jetzt mal ganz einfach heruntergebrochen darum, dass sich unser Gehirn verändert, wenn wir regelmäßig stark fett- und zuckerhaltige Lebensmittel futtern. Alex, wie müssen wir uns das genau vorstellen? Wie kann das überhaupt so funktionieren, beziehungsweise wie hängt das zusammen?
Ja, um unsere Zuhörerschaft einmal abzuholen. Bei der Studie von diesem Max-Planck-Institut, die haben ein extra Institut für Stoffwechselforschung, da ging es ja darum zu schauen, wie der regelmäßige Konsum von fett- und zuckerhaltigen Lebensmitteln unser Gehirn beeinflussen kann. Das Ganze wurde folgendermaßen gestaltet. Über 8 Wochen erhielten die Probanden einfach täglich entweder einen Pudding, der sehr fett- und zuckerreich war, oder halt einen, der fett- und zuckerarm war. Also eigentlich ging es nur, ganz banal gesagt, um 2 unterschiedliche Arten von Pudding, um es mal so einfach runterzubrechen. Und die Gruppe, die diesen zucker- und fetthaltigen Pudding gegessen hat, zeigte nach diesem Zeitraum eine wirklich starke Aktivierung von dem Dopaminsystem. Das heißt, in unserem Gehirn gibt es ja quasi ein Zentrum, was für Motivation und Belohnung verantwortlich ist. Und genau dieser Bereich befasst sich halt ganz stark mit diesem Dopamin. Und gerade durch diesen Konsum von diesen fett- und zuckerreichen Lebensmitteln wird unser Körper quasi darauf trainiert oder switcht sich quasi selber rum, quasi diese Vorlieben zu entwickeln, also gerade diese Lebensmittel zu bevorzugen. Und das ist, glaube ich, ein ganz spannender Aspekt.
Das Thema Dopamin ist eh unfassbar spannend. Das ist ja auch vergleichbar, um mal so eine andere Situation aus unserem Leben zu holen, den viele Eltern wahrscheinlich kennen, wenn sie so Teenager haben, die gerne mal eine Runde zocken am Computer. Da ist es ähnlich. Also wenn man da irgendwelche speziellen Spiele macht, da wird so viel Dopamin ausgeschüttet. Und da hat mir mal ein Experte gesagt, also dieser Rausch, den man dann quasi vor der Konsole erlebt, ist in etwa vergleichbar mit dem Konsum von Kokain. Das fand ich sehr, sehr krass. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass es im Grunde mit Lebensmitteln ähnlich funktioniert, dass dieses Belohnungssystem da aktiviert wird. Ich meine, wenn wir jetzt Schokolade essen oder einen herzhaften Burger futtern, kennen wir alle die Situation, dann ist das ja auch so, also bei mir zumindest, ich fühle mich dann erstmal, boah, lecker, ich fühle mich gut, ich bin satt und eine halbe Stunde danach fühlt man sich irgendwie total mies. Aber die haben ja bei der Studie, glaube ich, auch gesagt, dass es eben nicht nur so ein kurzfristiger Effekt ist, der da passiert, sondern das kann schon so auch für länger abgespeichert sein.
Ja, und das ist nämlich ein ganz wichtiger Aspekt, den du gerade mir schon mal erwähnt hast, denn das ist ja letztendlich in allen Bereichen so. Ist ja nicht nur bei der Ernährung so oder wie du gerade eben bei den Computerspielen erwähnt hast, sondern auch beste Beispiel TikTok, Instagram, es muss ja alles noch schneller gehen. Du musst tausende von Bildwechseln haben, alle 3 Sekunden muss was Neues passieren, sonst bist du schon gelangweilt. Und unser Körper funktioniert halt letztendlich genau so. Das heißt, es gibt halt verschiedene Schritte, die der Körper durchläuft. Das heißt, als erstes, wenn ich dieses fett- und zuckerreiche Lebensmittel esse, kommt mein Belohnungssystem. Das sagt, okay, Belohnungssystem wird aktiviert, Dopamin freisetzen, Neurotransmitter, einfach Vergnügen und Belohnung, jetzt bin ich ganz weit oben. Das heißt, kurzfristig bist du erstmal glücklich. Das erste Problem, was dadurch entsteht, nämlich aufgrund dessen, dass du das hast, entwickelt sich eine gewisse Form von Toleranz. Das heißt, der regelmäßige Konsum sorgt einfach dafür, dass das Gehirn weniger empfindlich wird. Bedeutet letztendlich, du brauchst eigentlich mehr davon. Das heißt, dein Körper sagt automatisch, das ist nämlich jetzt die entscheidende Sucht, ich brauche unbedingt mehr. Und was passiert nach der Sucht? Die Entzugserscheinung. Das heißt, wenn wir dann sagen, wir wollen das nicht mehr, Thorsten, kennst du selber, mal ein paar Tage auf Zucker verzichten, schon kommen die Kopfschmerzen. Du bist reizbar, müde. Ich kenne das ja von ein, zwei Varianten, wo wir das mal ausprobiert haben. Und ja. Dann bist du halt in diesem, ich nenne es mal, Zyklus des Verlangens drin. Und dann bist du halt darin wirklich gefangen. Und man hat halt auch in dieser Studie herausgefunden, beziehungsweise man vermutet das, das ist jetzt noch der Fokus auf neuere Studien, die sich daran anschließen werden, inwieweit halt diese Vorlieben auch wirklich lange erhalten bleiben, dass das nicht einfach nur mit dem Konsum einstellen getan ist.
Das heißt, es, um jetzt nochmal so ein bisschen tiefer zu bohren, im wahrsten Sinne ins Gehirn, da werden dann schon neue Vernetzungen geschaffen und durch diese Art von Gewohnheit, die du gerade erklärt hast, also dadurch, dass wir das halt öfter tun und der Körper immer wieder danach verlangt, ist es dann schon so, dass wir es irgendwann noch gar nicht mehr als bedenklich empfinden, ne? Dass wir selber gar nicht mehr merken, ui, die Schokolade ist jetzt zu viel oder ui, die halbe Tüte Chips am Abend, nie so toll. Also irgendwann sind wir in so einer scheißegal Einstellung dann?
Ja, das Problem ist halt das Entscheidende. Wir denken halt, wir hätten unsere Ernährung komplett im Griff und wir, theoretisch hast du das ja auch, du entscheidest ja, was du in deinen Mund steckst, du wirst ja nicht zwangsernährt. Und das ist letztendlich nämlich genau der entscheidende Aspekt. Das heißt, du wirst ja quasi auf Dopamin gepolt. Das heißt, du wirst nicht unbedingt auf Zucker und Fett gepolt, weil du wirst ja auch nicht auf Instagram oder TikTok gepolt, sondern dein Körper guckt, wie kriege ich mein Dopamin? Und das ist dann vielleicht auf der einen Seite Social Media oder das Gaming oder halt bei der Ernährung Zucker und Fett. Das bedeutet, er wird automatisch dadurch favorisieren. Das hat man auch schon durch sehr, sehr coole Studien festgestellt. Man hat nämlich Menschen einfach unterschiedliche Arten von Schokoriegeln, Süßigkeiten oder ähnlichem hingelegt. Und die Produkte, die sie kannten, von denen sie wussten, okay, das ist die Zuckerbombe schlechthin, die haben sie bevorzugt automatisch gegessen, weil der Körper quasi danach verlangt hat, obwohl es vielleicht andere Lebensmittel gab, die noch mehr enthalten haben. Aber das waren Firmen, die sie einfach noch nicht kannten. Das heißt, es waren Markennamen, die ihnen unbekannt waren. Und das ist schon krass, wie sehr der Körper beeinflusst werden kann.
Wir haben ja in der vergangenen Podcast-Folge auch darüber gesprochen, was letztendlich schlimmer ist oder was unser Endgegner ist, Süßes oder Fettiges, also Fett oder Zucker. Also kann man zusammenfassend sagen, so dass die Kombination aus beiden im Übermaß ja riskant ist. Ich glaube, das steht außer Frage. Aber dann müssen wir uns auch die Frage stellen, wenn wir so umgepolt sind und einmal so ein bisschen in diesem Teufelskreis drin sind, was bedeutet das konkret für die Gesundheit? Welche Krankheiten entstehen daraus?
Letztendlich gibt es ja natürlich viele Aspekte, einmal die man einzeln betrachten kann. Also natürlich könnte man jetzt beim Zucker nur an Diabetes denken oder bei zu viel Fett an Herz-Gefäß-Erkrankungen. Aber letztendlich ist ja beides mit dafür verantwortlich, dass viele Aspekte entstehen und viele sich ja sogar überschneiden. Also sowohl Zucker als auch Fett sind ja für viele Sachen in einer gewissen Schnittmenge verantwortlich. Also erstmal banal gesagt, logischerweise Übergewicht bzw. Adipositas. Habe ich so ein Übermaß an Kalorien, sorgt das natürlich für eine Form von Übergewicht, was dann wieder mit Folgeerkrankungen einhergeht. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gerade viele gesättigte Fettsäuren, der zugesetzte Zucker, Schlaganfall, Herzinfarkte, also alles, was damit einhergeht. Dann klassisch Diabetes, hatte ich gerade eben schon mal erwähnt. Die Fettleber wäre auch so ein wichtiger Aspekt. Alle möglichen Formen von, was ich ja immer ganz bedenklich finde, diese Silent Inflammation, also diese stillen Entzündungen. Das heißt, du hast eigentlich einen riesigen Pool, den du durch eine zu hohe Zufuhr von Fett und Zucker erreichst. Natürlich muss man dabei auch sagen, es gibt ja auch eine gesunde Menge an Fett und Zucker. Das ist natürlich gar kein Problem, aber wir reden jetzt halt von dem Übermaß.
Da muss ich auch mal kurz einhaken, Alex. Was ist denn normal oder was ist ein normales Maß?
Ja, sehr gut, weil das ist ein wichtiger Aspekt, den müssen wir auch mal unbedingt ansprechen, weil viele jetzt denken, oh Gott, ich darf nie wieder Zucker oder Fett essen. Also, als ganz grobe Hausnummer erstmal vorweg. Ungefähr dein Körpergewicht. In Kilogramm kannst du ruhig in Gramm als Fett essen. Also einfaches Beispiel. Bei mir ungefähr 80 Kilo Körpergewicht. Wenn ich das jetzt in Gramm zu mir nehmen würde als Fett, muss ich ja mit circa 9 Mal nehmen, habe ich circa 700 Kalorien aus dem Bereich der Fette. Und das wäre auch vollkommen okay. Ne, das ist gar kein Problem. Das darf mal ein bisschen drüber liegen, ein bisschen drunter liegen, aber damit kann ich entspannt haushalten. Und beim Zucker sagt man halt so ungefähr 50 Gramm Maximum am Tag, beziehungsweise es wurde mittlerweile von der WHO und DGE nochmal ein bisschen genauer differenziert, also 10% der Gesamtkalorien. Also jetzt bei mir als Beispiel ungefähr 2500 Kalorien am Tag. Ich mache natürlich Sport, deshalb brauche ich noch ein bisschen mehr, aber würde ich jetzt mal keinen Sport machen, brauche ich ca. 2500 Kalorien. Davon 10% wären 250 Kalorien und das entspricht ungefähr 60 Gramm Zucker. Also ne, nur so als grobe Range, damit man mal weiß, man darf natürlich auch Zucker und Fett dem Körper zuführen. Wir wollen es ja nicht komplett verbieten. Es geht hier nur um das Übermaß.
Jetzt muss man, glaube ich, aber auch sagen, dass es in der heutigen Zeit, in dieser modernen digitalen Zeit ja auch echt schwer ist, gewissen Versuchungen zu widerstehen. Wenn ich jetzt mal gerade ein bisschen weiter aushole, wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, da war exakt ein Freund in unserer Klasse, der zu Hause eine Spielekonsole hatte. Und man hat sich dann vielleicht mal da getroffen. Ansonsten hatten wir sowas nicht. Heute kann jeder auf seinem Smartphone sämtliche Spiele sehen. Das Angebot an Süßigkeiten, an Snacks, an Döner-Pommes an jeder Ecke ist so riesig, gab es damals nicht. Ne, da gab es vielleicht eine Pommesbude. Das heißt, wir haben der Versuchung ja viel besser widerstehen können. Aber was machen denn jetzt die Eltern, ich sag mal mit Kindergartenkindern, was kann man da tun? Gibt es da so Tricks oder Empfehlungen von dir, dass man so ein bisschen versucht, das wenigstens rauszuzögern, dass das kleine Gehirn nicht schon so früh eben auf süß, fettig und ungesund gepolt wird?
Ja, das, was wirklich entscheidend ist, und das muss man sich vor Augen führen, es wird wirklich in deiner frühen Kindheit schon der Grundstein gelegt, ob du später übergewichtig bist oder nicht. Es gibt dazu auch super interessante Studien, denn in Leipzig an der Uni wurde wirklich sehr, sehr viel schon zu diesem Thema geforscht und man hat herausgefunden, dass gerade die Entwicklung von Übergewicht extrem stark in der frühen Kindheit geprägt wird. Das heißt, sie haben wirklich das Gewicht in der Entwicklung, das heißt in der Entwicklung über deine Altersspanne, sich angeschaut von über 50.000 Kindern, von der Geburt bis hin zur Volljährigkeit. Und das Ergebnis ist wirklich erschütternd, denn fast 90% der Kinder, das muss man sich jetzt mal vorstellen, die im Alter von 3 Jahren übergewichtig waren, waren das auch später als Jugendliche. Also 90% der Kinder, die bis 3 Jahre übergewichtig waren, waren es später auch noch. Und das ist ein riesiger Aspekt, dem muss man wirklich mal Rechnung tragen. Das heißt, später wird es dann wirklich schwer, ein Normalgewicht zu erreichen, was ich im Kindesalter eventuell schon falsch gesetzt habe. Und dieses typische, ich will jetzt natürlich keinem Kind das Essen verbieten und bloß nicht die zu sehr Maßregeln, aber man muss schon auch in diesem Alter darauf achten, als Elternteil, wie man mit seinem Kind umgeht. Denn dieses typische, diese bösen Sprüche, ach, das verwechselt sich später, ach, später ist das kein Problem. Nein, das Kindesproblem wird halt leider auch ein Erwachsenenproblem. Wenn 90% damit später ein Problem haben, ist das eine signifikant hohe Zahl.
Viele Kindergärten, die schlagen ja wirklich einen sehr, sehr guten Weg ein und gucken eben auch, wenn es morgens so in den Gruppen das gemeinsame Frühstück gibt, finde ich immer eine total schöne Sache, weil Essen hat ja auch was mit Geselligkeit zu tun. Da steht dann auch wirklich Gemüse oder Gurkenscheiben, Paprika, Tomaten, gesunde Haferflocken. Aber es gibt natürlich auch die andere Variante, wo eben dann schon die süßen Cornflakes, die kleinen Joghurts oder irgendwelches Zeug zum Rausquetschen steht, so Mousse-Varianten. Also das ist natürlich auch was, wo man mal ansetzen müsste, um zu gucken, wie kann man das eben auch in Deutschland so ein bisschen verbessern, die ganze Geschichte, weil die gesunden Sachen sind ja nicht zwangsläufig teurer als das, was da oft steht.
Ja, das ist ja leider einfach oft noch ein riesengroßes Problem. Ich kann das natürlich auch verstehen und ich kann natürlich auch verstehen, dass wenn man dem Kind mal einen Schokoriegel gibt, dass es dann zufrieden ist. Aber das ist ja eine Sache, die ich schon häufig in unserem Podcast gepredigt habe, dass man wirklich diese Form von Belohnungssystemen, von generell Lebensmittel überhaupt mit, ich sage jetzt mal ganz böse, mit Belohnung oder Bestrafung überhaupt in Korrelation zu setzen, unbedingt entkoppeln muss. Also diese Tafel Schokolade für die 1 im Zeugnis oder ähnliches, das muss einfach ein Ende haben. Und man muss es möglichst probieren. Und da ist halt wirklich wichtig, dass man sich die Kita genau anschaut, die Schulen genau anschaut, was ist dort verfügbar, was für Sachen gibt es zu kaufen im Schulkiosk. Denn sind wir mal ganz ehrlich, wissen doch alle, wie Kinder auch funktionieren. Nehmen wir denen ja auch gar nicht übel und ganz ehrlich, wir waren ja selber auch mal so. Wenn es im Schulkiosk da Snickers und Milky Way und Co. gibt, ist die Versuchung natürlich dementsprechend größer. Das heißt, man muss halt wirklich als Elternteil darauf achten, dass man dafür sorgt, dass ich leider nur einen begrenzten Zugang zu diesen Einzellebensmitteln habe, weil sonst die Kinder das vielleicht in Mengen konsumieren, die dann später ein Problem darstellen können.
Okay, so, und bevor jetzt alle aus der Wohnung rennt und den Kopf in den Sand steckt, nein, wir würden diesen Podcast natürlich nicht machen, wenn Alex keine Lösung im Gepäck hätte. Ich habe nämlich auch gelesen, dass Körper und Gehirn wieder resettet werden können. Das heißt, diese bösen, süßen oder fettigen Vernetzungen, um sie mal so zu nennen, die kann man wieder auflösen mit der Zeit. Das soll allerdings 60 Tage dauern. Wie kommt man genau auf 60 Tage?
Ja, es gibt zum einen natürlich die psychologische Komponente als auch die physiologische Komponente. Das heißt, es müssen ja erstmal sowohl auf deiner Stoffwechselebene gewisse Programme sozusagen neu geschrieben werden, aber du brauchst natürlich auch vom psychologischen Aspekt, also von deinem Mindset her, gewisse Gewohnheiten, die sich erst wieder entwickeln müssen. Das heißt, auf psychologischer Ebene gibt es ja zwei verschiedene Ansätze. Also einmal diese klassische Einmonatsregel, also machst du etwas wirklich einen Monat lang jeden Tag, hast du dein Verhalten geändert, beziehungsweise hast du etwas 60 bis 90 Tage regelmäßig gemacht. Also als Beispiel, ich will zweimal die Woche Sport machen. Schaffst du das 2-3 Monate lang, hast du auch eine gewisse Form von neuer Routine entwickelt. Deshalb weiß man halt mittlerweile, dass das sowohl auf physiologischer Ebene als auch vom Mindset her ungefähr 2 Monate dauert. Und das ist halt aber ein wichtiger Punkt, denn man muss leider da wirklich am Ball bleiben. Denn das ist der klassische Aspekt, so nach dem Motto, wenn es effektiv wird, ist es halt leider wirklich am härtesten. Weil wenn du jetzt aufhörst mit deinem riesen hohen Zuckerkonsum, dann kann natürlich erstmal der Heißhunger entstehen. Das ist ja auch ganz normal, so ein paar Stunden, wenn man sonst daran gewöhnt ist, alle 2-3 Stunden hier ein Stück Kuchen und dann noch den Kinder Schokobon zu essen. Aber so spätestens nach 1-2 Tagen werden Heißhungerattacken garantiert weniger. Aber dann entstehen natürlich die ersten Kopfschmerzen. Das kennst du selber, Thorsten. Was will man dann machen? Wenn man dann übel gelaunt ist, dann will man natürlich zum nächsten Schokoriegel greifen. Aber wenn man es erstmal schafft, so 2-3 Tage zu überstehen mit einer gesunden Menge an Zucker, ich sag nicht null, aber einer gesunden Menge an Zucker, wird sich das wirklich relativ gut normalisieren nach so 1-2 Wochen. Weil dann nämlich auch wirklich genau der umgekehrte Aspekt stattfindet, den wir vorhin hatten. Das heißt, die Geschmackswahrnehmung ändert sich für Zucker. Das heißt, das hat man nämlich auch durch Studien und Beobachtungsstudien hauptsächlich festgestellt. Das heißt, du hast dann Gläser bekommen, die sind von 1-10 durchnummeriert. Das heißt, in Glas 1 ist gar kein Zucker, bis hin zu 10. Boah, das ist eigentlich nur noch Wasser mit super viel Zucker. Und man hat dann getestet, welches Glas empfindest du für wie süß? Und man hat dann schon gesehen, nach 2-3 Wochen, dass die Leute signifikant früher gesagt haben, sie empfinden dieses Glas als sehr süß, was früher noch nicht der Fall war, sondern erst bei Stufe 5, 6, 7 sozusagen der Fall war. Bedeutet, nach wirklich den ersten paar Wochen fängt es schon an, eine andere Form von Geschmackswahrnehmung zu geben. Und dann ist es, glaube ich, ja cool, weil das ist ja der Moment, wo du sagst, okay, mir reicht in meinen Kaffee oder meinen Tee ein Löffel Zucker anstatt 2. Das heißt, du bist ja dann schon auf dem richtigen Weg. Soweit muss man es leider erstmal schaffen.
Ich finde es immer ganz erstaunlich, auch wenn man zum Beispiel im Urlaub ist und mal wieder jetzt so der Blick auf die schöne Mittelmeerregion, egal ob Spanien oder Italien, wenn man da in ein schönes Restaurant geht, man kriegt Fisch, man kriegt Gemüse, also was wirklich auch schön naturbelassen und frisch zubereitet ist. Auch da schmeckt es ja ganz oft anders, wo man sagt, wow, was für ein genialer Geschmack. Das schmeckt jetzt wirklich nach einer schönen, frischen Tomate. Das schmeckt jetzt wirklich nach einem guten Fisch. Im Vergleich zum schnellen Alltag, wo der Fisch dann vielleicht mal schnell unterwegs im Restaurant oder in einer Imbissbude oder sonst wo gefuttert wird. Aber jetzt mal so in die Praxis geschaut. Du sagst gerade, es kann so einen kleinen Entzug geben, man muss tapfer bleiben. Ja, verstehe ich alles. Aber um diese 60 Tage zu überstehen, welche Technik wende ich denn da am besten an? Also ich kann das ja sicherlich so peu à peu machen, aber ich kann ja auch sagen, ich mache jetzt mal so ein bisschen Intervallfasten und gehe mal auf die harte Tour.
Natürlich kannst du das sofort machen, gar kein Problem. Es gibt natürlich mehrere Wege nach Rom. Was ich erstmal machen würde, oder du weißt, du kennst mich ja mittlerweile schon ein paar Jährchen, ich bin ein Freund erstmal überhaupt davon, das Problem zu benennen, beziehungsweise ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Also als Beispiel, sich jetzt bei mir auf die Waage zu stellen, ne, dann zeige ich dir, hey, das ist so viel Fett, das ist so viel Wasserhaushalt in deinem Körper, ist das letztendlich dasselbe auch bei diesem Thema. Das heißt, ich würde erstmal gar nicht meine Ernährung ändern, auch wenn es komisch klingt, sondern erstmal diese Quellen von zu viel Fett und Zucker identifizieren. Also einfach mal Verpackung umdrehen, Lebensmittel identifizieren, meine Ernährung einfach mal tracken. Jetzt denken viele, ich muss jetzt 3 Jahre Ernährungstagebuch führen. Mitnichten. Aber einfach mal eine Woche aufzuschreiben oder mit einer App heutzutage. Warum nicht? Geht noch viel leichter. Die rechnet dir ja aus, was da alles drin ist. Das kennst du ja, Thorsten, durch viele Experimente. Super einfach. Wirklich die Ernährung zu überprüfen, abscannen und schauen, was habe ich gegessen, was habe ich getrunken, wie viel Fett und Zucker ist da drin, was ist davon wirklich unnötig durch die Fertigsoßen, durch die Snacks, durch die Süßigkeiten und damit erstmal ein Bewusstsein zu schaffen. Das eine Woche lang erstmal machen und dann in der zweiten Woche sich daran zu setzen, okay, welche von diesen Dingen kann ich weglassen oder minimieren? Heißt, okay, kann ich vielleicht die Schokoriegel, die ich sonst immer esse, die 2-3 Schokoriegel auf einen reduzieren? Mhm. Kann ich, weil ich jeden Tag, ich übertreibe, meinen halben Liter Saft trinke, daraus eine Saftschorle machen und ein Verhältnis von 1:4 das Ganze trinken? Also, wie kann ich erstmal schaffen, das zu reduzieren? Und dann in Woche 3 dazu überzugehen, okay, ich habe jetzt mir Gedanken darüber gemacht, was sind meine hauptsächlichen Fehlerquellen? Wie kann ich das Ganze vielleicht schon mal mit Kleinigkeiten verändern? Dann anzufangen, neu einzukaufen und, ich sag mal ganz banal, kochen zu lernen. Also wirklich sich damit auseinanderzusetzen. Wie kann ich gewisse Lebensmittel herstellen, ohne diese extremen zugesetzten Mengen an Zucker, an Fett, an Transfetten, an gesättigten Fettsäuren meinem Körper zuzuführen? Um so letztendlich eine langfristige Verhaltensänderung herbeizuführen. Deshalb wirklich erstmal aufschreiben und schauen. Und dann wird das von ganz alleine passieren, wenn du zum Beispiel mal die Packung Ketchup in der Hand hattest und siehst, oh Gott, wie viel Zucker ist denn da drin? Ich dachte, das wären nur Tomaten, so nach dem Motto.
Mhm. Ja, vor allen Dingen, was ich immer so erstaunlich finde, man schätzt es eigentlich komplett falsch ein. Und da ist so eine App oder so ein Tagebuch wirklich sowas, was einem die Augen öffnet. Das mache ich ja auch mit meiner Food-App hier, wo ich mein Essen tracke, wo ich auch denke, oh Gott, so viel Kohlenhydrate, so viel Fett, hätte ich niemals gedacht. Ja, und das hat's ja auch noch gegessen, weil ganz oft ist das ja auch so, dann schiebt man sich irgendwas rein, so rennt man schnell in einer Süßigkeiten-Schublade vorbei, hat man dann fast schon wieder vergessen und abends trägst es in die App ein und denkst, ach du Schande, schon wieder hier mein, ne? Meine Ringe da gesprengt, also gerade beim Fett geht's da oft nach oben. Aber was ich ganz spannend fand, und das habe ich in einem Artikel gelesen, Alex, so in Vorbereitung auf heute, da hat ein Neurologe auch im Grunde gesagt, dieser Satz, der stimmt ja tatsächlich, Abnehmen fängt im Kopf an. Und der hat gesagt, oder das Gehirn als egoistisch beschrieben. Der sagt nämlich, unser Hirn bestimmt, wo die Energie hinfließt. Das musste auch so sein, allein durch die Evolution eben ist das ja so verankert, dass unser Gehirn aufs Überleben programmiert ist. Aber ist es denn auch nicht so, dass ja unser Gehirn eigentlich nur so das Allernötigste an Fettreserven anlegt? Also können wir das wirklich durch unser Verhalten so extrem schnell umprogrammieren?
Also zuerst einmal, ja, unser Gehirn ist da wirklich der entscheidende Faktor. Das heißt, das ist ja auch wirklich das Erste, was du merkst. Also bestes Beispiel, du hast Zuckerentzug, was kriegst du? Kopfschmerzen. Aber sofort, nicht innerhalb von 3 Minuten, innerhalb von 1-2 Tagen mit Zuckerentzug, das wird garantiert kommen. Das heißt, unser Gehirn ist wirklich ein sogenannter obligater Glukoseverbraucher, also der ist existenziell darauf angewiesen, dass er mit Zucker versorgt wird. Wie gesagt, muss nicht purer Zucker sein, gehen auch Kohlenhydrate logischerweise, aber der will halt wirklich diese Form von Energie haben und der verbraucht auch extrem viel. Können sich viele nicht vorstellen, dass aber auch die Hälfte der Kalorien nur zum Denken da ist. Das heißt, das ist schon so, das ist auch ganz entscheidend. Aber der zweite Punkt, der ist auch nochmal ganz wichtig, unser Körper speichert nicht das Allernötigste, sondern so viel wie möglich an Fett. Das ist ja leider das riesengroße Problem. Der probiert ja nicht schlank und gut auszusehen. Der hat ja leider das Urzeitprinzip in sich und sagt, alles, was ich an Fett kriege, will ich behalten. Und das ist ja theoretisch auch das Doofe, weil was hat sich denn durchgesetzt über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrtausende letztendlich? Die gut Fett zulegen konnten, weil die haben überlebt. Die anderen sind im Winter gestorben. Das heißt, wir sind ja letztendlich diese Art von Mensch, die übrig geblieben ist, die gut darin ist, Fett zu speichern. Der eine besser als der andere, aber trotzdem noch besser als vor tausenden von Jahren. Weil die sind schon längst gestorben, bevor die anderen immer noch überlebt haben nach dem kalten Winter. Das heißt, wir sind ja schon letztendlich, haben wir uns ja selber dazu gemacht und durchtrainiert. Und jetzt in der heutigen Zeit, wo wir es eigentlich nicht mehr brauchen, sagt aber unser Körper immer noch, also wenn du mir Fett gibst, kein Problem. Und das regeln ja auch zum Beispiel unsere Organe, die Bauchspeicheldrüse, die Leber. Sobald du mehr Fett deinem Körper zuführst, sagen die, okay, jetzt geht die Maschine aber ins Rollen, ich probiere das alles irgendwo einzuspeichern, wie es irgendwie geht. Und das ist ja leider das Problem. Sonst wäre es cool, wenn er alles Unnötige komplett wieder rausschmeißen würde. Nee, der probiert schon alles so gut wie möglich zu speichern.
Du hast eben so schön gesagt, es gibt viele Wege nach Rom und auf diesen ganzen Wegen gibt es natürlich auch immer so ein paar Stolpersteine, die uns das Ganze auch so ein bisschen erschweren können, wenn wir sagen, okay, wir wollen mal wieder so einen kleinen grundsätzlichen Reset einbauen. Und das kann zum Beispiel das Thema Stress sein, denn der spielt dabei eben auch eine Riesenrolle. Ob wir am Ende erfolgreich sind damit oder nicht.
Ja, absolut. Denn was passiert bei Stress? Und das ist, glaube ich, eine der Sachen, die sich viele Leute unbedingt nochmal vor Augen führen müssen. Denn ganz viele denken jetzt, ja, weil ich Stress habe, brauche ich jetzt einen Schokoriegel. Nein, das klingt jetzt gemein, aber eigentlich ist es andersrum. weil du mit Stress nicht umgehen kannst, brauchst du einen Schokoriegel. Das klingt jetzt richtig gemein, was ich sage, damit stoße ich jetzt auch vielen vor den Kopf. Ganz ehrlich, ist mir aber egal. Das muss man vielleicht leider mal hören. Denn was passiert bei Stress? Wenn unser Körper anfängt, in Stress zu geraten, wird ja Cortisol freigesetzt, dieses Langzeitstresshormon. Und das hat natürlich auch wiederum einen direkten Einfluss auf unseren Insulinspiegel. Das bedeutet dauerhaft erhöhter Cortisolspiegel. Dadurch erhöhe ich letztendlich die Wahrscheinlichkeit, extrem Heißhungerattacken im Alltag zu bekommen. Und dann ist es halt deine große Kunst, damit umzugehen. Das heißt, einmal den Stress zu managen, aber auch die Heißhungerattacke zu managen. Über den kurzen Spaziergang, über das Glas Wasser trinken, im wahrsten Sinne des Wortes abwarten und Tee trinken. Ich weiß, das klingt jetzt gemein und manchmal leichter gesagt als getan, aber ich muss halt anfangen, diese Kreisläufe zu durchbrechen, sonst werde ich immer ein Problem haben.
Wir hatten das Intervallfasten eben kurz angeschnitten als ein Beispiel, was man machen kann, um dahin zu kommen. Ich hatte eben auch besagtes Problem mit den Kopfschmerzen nach 2-3 Tagen, wo ich auch gemerkt habe, ui, also mein Körper war schon ganz schön auf Zucker gepolt. Aber es gibt ja auch die etwas einfachere Varianten, die wirklich auch nicht aufwendig sind. Das sind zum Beispiel ganz einfache Essenspausen, die man machen kann und die uns ja auch in den 60 Tagen zum Erfolg helfen können, wieder im wahrsten Sinne des Wortes runterzukommen von unserem Zuckerdope.
Ja, definitiv. Deshalb, du hast es ja gerade eben schon mal gut angeschnitten, bin ich noch nicht komplett drauf eingegangen, deshalb jetzt gut, dass wir es nochmal aufgreifen. Super wichtiger Aspekt, weil beides ist letztendlich wichtig. Erstmal ist entscheidend wirklich, Pausen zu haben zwischen einzelnen Mahlzeiten, wie du es gerade eben schon so richtig erwähnt hast. Denn erst wenn ich es schaffe, Pausen zwischen einzelnen Mahlzeiten einzubauen, schaffe ich es auch langfristig, meinen Insulinspiegel besser zu regulieren. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Denn wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, wenn ich dauerhaft ein Problem habe mit meinem Insulinspiegel, entwickle ich eine Form von Insulinresistenz und das ist halt einmal super schlecht. Schaffe ich es aber, den gut zu regulieren, entwickle ich eine bessere Insulinsensitivität. Das heißt, mein Körper hat eine bessere Antwort oder eine geregeltere Antwort auf eine Form von Zuckerzufuhr. Und das ist ja letztendlich das, was wir wollen, dass wir nicht immer in diese Heißhungerattacken reinfallen. Und deshalb hatte ich ja schon mal als beispielhaften Tipp erwähnt, nicht jetzt mittags nur den Salat essen und sich sagen, ich verkneife mir das jetzt und dann am Nachmittag esse ich ein Stück Kuchen um 2 und dann um 4 esse ich noch den Schokoriegel und dann um 18 Uhr wieder Abendessen. Also das ist der Killer. Sondern wirklich die Essenspausen einzuhalten. Und wenn ich mittags gegessen habe, dann lieber direkt sagen, ich hatte unbedingt Lust auf meinen Mini-Schokoriegel, dann esse ich den direkt nach dem Essen, habe dann aber wieder 3, 4, 5, 6 Stunden Pause bis zu meiner nächsten Mahlzeit, anstatt dann wieder zwischendurch etwas einzubauen. Also wirklich probieren, auf die Essenspausen zu kommen. Und Intervallfasten finde ich natürlich extrem gut, wenn man noch mal eine längere Pause zwischendurch hat. Das heißt, ob nun 16, 8, 14, 10. Aber so eine Variante finde ich halt unterstützend auch noch mal sehr, sehr gut, weil es auch hilft, eine bessere Insulinsensitivität zu erreichen.
Zucker und Fette verändern unser Gehirn, programmieren uns quasi um, damit wir wieder die Rolle rückwärts hinkriegen und das Ganze wieder so ein bisschen schöner und gesünder gestalten können. Gab es eine Menge Tipps in dieser Folge und damit ihr so einen kleinen Leitfaden für euren Alltag habt, gibt es jetzt von uns nochmal die 5 Tipps für deine Gesundheit.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Ja, und bei unseren 5 Tipps ist mir jetzt ganz wichtig, ich will jetzt quasi aus den 5 Tipps die 5 Schritte machen, wie ich das Ganze umsetzen kann. Das heißt, als erster Tipp, beziehungsweise der erste Schritt sollte sein, erstmal das Bewusstsein zu schärfen und Zuckerquellen genauestens zu identifizieren. Das heißt, sich Gedanken darüber zu machen, was esse ich, wann esse ich es und das halt auch wirklich über ein Ernährungstagebuch mal genauestens zu protokollieren. Zweitens, was folgt daraus? Die Reduzierung von Zuckerquellen im Alltag. Also zu schauen, okay, was war wirklich davon unnötig, auf was kann ich relativ entspannt verzichten oder was kann ich vielleicht austauschen? Also ich kann ja gerne mal einen anderen Ketchup kaufen, der vielleicht 1 Euro teurer ist, dafür aber auch wirklich mit vielen Tomaten was zu tun hatte, anstatt nur mit Zucker oder ähnlichem. Also da mal wirklich zu schauen, was kann ich vielleicht austauschen oder im Alltag reduzieren, was mir relativ leicht fällt. Drittens, ganz entscheidend, neu kochen lernen bzw. neu einkaufen lernen. Also wirklich zu sagen, folgende Dinge verkneife ich mir jetzt und ich probiere diese Alternativen, die ich jetzt in den letzten 1-2 Wochen ausprobiert habe, in meinen Alltag mit einfließen zu lassen und die anderen Sachen erst gar nicht mehr einzukaufen. Was ich gar nicht erst im Haushalt habe, wird auch garantiert nicht benutzt, sondern wirklich das dann auch konsequent umzusetzen. Viertens, ein ganz wichtiger Aspekt, Unterstützung und Motivation finden. Und deshalb finde ich es halt super, wenn man das in eine App einträgt oder ähnliches benutzt. Es wird einem einfach immer wieder, ob nun, wie du es gerade eben erwähnt hattest, Thorsten, über einzelne Ringe oder einzelne Balkendiagramme, was auch immer, in einer App wunderbar gezeigt, okay, du bist bei so und so viel Fett, bei so und so vielen Kohlenhydraten, bei so und so viel Zucker, bei so und so viel Proteinen, was auch immer, um wirklich eine Orientierung zu haben, wie ich das Ganze dauerhaft umsetzen kann. Und als letzter Tipp, ganz entscheidend, wenn ihr es schafft, diese Schritte alle umzusetzen, das Ganze auch noch zu kombinieren durch Essenspausen. Also wirklich zu sagen, okay, ich probiere mich so gut zu ernähren und vielleicht, wenn ich unbedingt Bock habe, und das möchte ich euch ja gar nicht wegnehmen, den Schokoriegel oder ähnliches oder den Donut oder was auch immer eure zucker- oder fettreiche Belohnung sein mag für einen erfolgreichen Tag, direkt hinter die Mahlzeit zu setzen, aber dann bis zur nächsten Mahlzeit ruhig ein paar Stunden Pause zu lassen, dass ich nicht in diesem dauerhaften Dopamin-Kreislauf gefangen bin.
Ein Ketchup, der was mit Tomaten zu tun hat. Das war ein Riesenspruch gerade. Ist vielleicht ein guter Tipp fürs Grillwochenende, wenn das Wetter so schön ist, ne? Oder bleibt oder wird oder wie auch immer.
Ja, gerade da, es gibt wirklich so leckere, super tolle Soßen, auch schon fertige aus dem Glas. Man muss ja nicht alles immer selber machen. Das kann ich ja auch verstehen, wenn es ja mal schnell gehen soll. Aber wirklich, dreht mal diese Packung um, schaut euch das mal an. Ihr werdet geflasht sein, dass es dieselben Soßen in wesentlich besser oder wesentlich gesünder gibt, mit wirklich der Hälfte von dem Zuckeranteil. Also das ist wirklich beeindruckend, was es da in gut und in schlecht gibt.
Ja, definitiv. Und beeindruckend ist auch, wie viel tolle Podcasts es in Deutschland gibt. Bis zum 19. Mai kann man noch abstimmen für den Deutschen Podcastpreis 2024, gesund gefragt. Also wir beide sind ebenfalls vertreten und zwar beim Publikumsliebling 24 und wir würden natürlich super gerne eurer Publikumslieblinge werden in der Kategorie Bester Ratgeber. Den Link dahin, den teilen wir nochmal in unserer Story bei Instagram. Podcast gesund gefragt heißen wir da, alles zusammengeschrieben. Einfach draufklicken und für uns abstimmen. Wir würden uns natürlich riesig freuen. Klar, die Konkurrenz ist groß, aber unsere Community ist riesig. Also in diesem Sinne zählt auf jeden Fall jede Stimme.
Das war Gesund gefragt. Der Expertentalk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.